Der Friede unseres Herrn sei mit euch allen. Karfreitag ist, so sagen viele, der höchste protestantische Feiertag. Und das sagt man so, nicht weil wir Ostern etwa nicht wertschätzen oder Weihnachten nicht lieben, sondern weil die Theologie der Reformatoren im Kreuzestod Jesu den deutlichsten Ausdruck dafür fanden, dass Gott Mensch wurde, um uns zu erlösen. Und sie wollten damals ein Gegengewicht setzen zu einer Kirche, die in ihrer Verkündigung die Herrlichkeit Gottes überbetonte und dabei das Leiden und das Mitleiden Gottes vernachlässigte. Natürlich spielen wir Evangelischen nicht die Herrlichkeit Gottes gegen seine Niedrigkeit aus. Wir spielen nicht den Schmerz von Karfreitag gegen die Freude an Ostern aus. So als müsste man entscheiden, welcher Feiertag denn wichtiger sei. Man könnte das ja auch gar nicht entscheiden. Es gibt ohne den Tod Jesu am Kreuz keine Auferstehung Jesu. Und ohne die Auferstehung Jesu ist alles Glauben vergebens, wie Paulus uns schreibt. Und bei Paulus sind wir auch beim Kronzeugen der Reformatoren. Bei Paulus sind wir bei dem Kreuzestheologen schlechthin, der die Bedeutung von Jesu Tod am Kreuz tief durchdacht hat und in den Mittelpunkt seiner Briefe gestellt hat. Jetzt kommen wir langsam zum Predigttext. Er steht im Kolosserbrief Kapitel 1, das sind die Verse 15 bis 20. Ein Brief, den Paulus geschrieben hat. Und es ist ein Hymnus, also ein Lied. Und vermutlich wurde es in den Gottesdiensten gesungen oder wie ein Gedicht rezitiert. Und obwohl der Text für den Gottesdienst gemacht ist, ist es überraschend, dass er für einen Karfreitag ausgesucht worden ist. Meine Erwartungen an Karfreitagstexte in der Perikopenordnung sind, dass sie das Leiden und Sterben Jesu in den Mittelpunkt stellen. Texte, die beim Lesen oder beim Hören Mitleid wecken, die traurig machen oder wütend, dass man am liebsten eingreifen würde, um am Kreuz Jesus noch helfen zu können. Aber genauso wie die Jünger, wie seine Mutter, seine Jüngerin nur tatenlos zusehen können, wie Jesus sein Schicksal leidet, bleiben wir außen vor. Und das Gefühl bekomme ich zum Beispiel bei der Lesung aus dem Johannesevangelium, die wir eben gehört haben, oder beim vierten Gottesknechtslied beim Propheten Jesaja, das dieses Leiden vorhergesagt hat. Unser Predigttext fokussiert sich ganz anders als die Lesung nicht nur auf das Ende Jesu, sondern nimmt den Anfang mit in den Blick. Und zwar den Anfang vom Anfang. Den Anfang von allem und beantwortet so die Frage, wer ist Jesus Christus? Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Jesus ist der sichtbare Repräsentant des unsichtbaren und ewigen Gottes. Mit ihm lebt er schon vor der Schöpfung. Ja, nicht nur, dass er einfach zeitlich vor der Schöpfung gewesen ist, wenn man das so sagen kann, sondern er ist der Schöpfung von ihrem Ziel her vorgeordnet. Die Schöpfung ist auf ihn hin ausgerichtet. Klammer auf, und das werde ich jetzt nicht jedes Mal sagen, weil er mit dem Vater und dem Heiligen Geist die Schöpfung geschaffen hat. Klammer zu. Darum ist er der Erstgeborene, nicht der Erstgeschaffene. Und so ist auch die Gemeinde auf Jesus hingeordnet. Er ist das Haupt der Gemeinde, die eben sein Leib ist. Er ist der Kopf, wir der Körper. Und so ist er dann auch der Erste, der von den Toten auferstanden ist, damit er, wie der Text es sagt, in allem der Erste sei. Ja, wenn du nun die Frage beantworten solltest, ob der Text eher die Herrlichkeit oder eher die Niedrigkeit Jesu betont, dann würdest du vermutlich sagen, die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Christus, die Herrlichkeit Christi wird gelobt und gepriesen. Von seinem Leid und von seiner Niedrigkeit hört man erst ganz zum Schluss. Vor allem wird nämlich seine Hoheit herausgestellt. Er ist in allem der Erste. Wenn man das hört, dann könnte man natürlich antworten, schön für Jesus, da freut er sich bestimmt. Aber natürlich geht es dem Hymnus darum, dir die Höhe vorzumalen, aus der er in die Tiefe unserer Welt mit ihrer Schuld herabgekommen ist. Diese Worte verbinden das Wunder, das hinter Weihnachten steht, mit dem Schmerz von Karfreitag. Das Wunder, dass Gott Mensch wurde in Jesus von Nazareth und Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch für uns am Kreuz gelitten hat. Und zwar Jesus Christus, der nicht mit Weihnachten entstanden ist, sondern schon immer mit Gott gewesen ist. So sagen wir es ja auch nach vielen Gebeten. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Hymnus macht Jesus groß. Größer als ein Zimmermannssohn, der weder einen festen Wohnsitz hatte, noch Freunde, auf die er sich verlassen konnte. Größer als einen klugen Weisheitslehrer und größer als einen mutigen Gesellschafts- und Regierungskritiker. Man könnte meinen, dass der Text von Ostern spricht oder vielleicht sogar von Himmelfahrt und den thronenden, herrlichen, schönen Christus beschreibt. Aber das ist weniger der Fall, auch wenn die Auferstehung erwähnt wird. Der Text schaut nicht so sehr in die Zukunft, wie er in die Zeit vor der Zeit blickt. Er preist ihn als Schöpfer, lobt, dass Jesus der Erste in allem ist und das Ziel der Schöpfung. Warum macht Paulus hier den Weg zum Anfang? Weil er den Sinn, dass es dich gibt, dass Jesus dich ins Leben gerufen hat, im Anfang sieht, in der Schöpfung aller Dinge. Dass du Jesus in deinem Herzen finden kannst, weil er dich geschaffen hat, dass er sich finden lässt. Denn er hat uns Menschen die Ewigkeit ins Herz gesetzt. Wie es dann im Prediger heißt, auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Und so hat Jesus dich geschaffen, dass er von dir wusste, bevor du geschaffen wurdest. Da war ihm klar, dass er für dich sein Leben geben lassen würde. Das war der Plan Gottes und von dem spricht unser Hymnus. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Vielleicht ist dir jetzt auch klar, warum der Kolosserbrief die Hoheit Jesu so deutlich hervorhebt und den Lobpreis so stark macht. Jesus wusste, dass er mit der Schöpfung letztlich sich dann auch selber opfern musste. Er wusste, was es ihn kosten würde, Schöpfer des Universums, der ganzen Menschheit und von dir zu sein. Unser Herr Jesus Christus ist der Erste und hat sich trotzdem zum Allerletzten machen lassen. Und das, um Versöhnung zu schaffen. Und vielleicht verstehst du jetzt, warum der Hymnus Jesus als Schöpfer gepriesen hat. Weil Versöhnung das Ziel der Schöpfung ist und weil Jesus Versöhnung schaffen, erschaffen kann. Versöhnung ist Jesu kreative Leistung. Und trotzdem leben wir in einer unversöhnten Welt, auf einem unversöhnten Kontinent, in einem unversöhnten Land. Viele Gegensätze, viele Widersprüche und viele Dinge, die lohnender scheinen als Versöhnung. Unsere Gesellschaft und die Regeln, nach denen sich die Welt verhält, bestimmen uns. Stolz und Ehrgefühl, auf keinen Fall schlechter angesehen werden als die anderen und sich jede Verletzung des Stolzes gut merken. Geld und Macht spielen natürlich eine wichtige Rolle. Mehr Geld, mehr Einfluss, mehr Möglichkeiten, mehr Netzwerk, mehr bestimmen können, ganz gleich, was das mit den anderen macht. Oder der Wunsch, irgendeiner Gruppe anzugehören und nicht zu den anderen gehören zu müssen. Das sind ganz archaische Denkmuster und Verhaltensmuster, die uns vor sich hertreiben. Stammesdenken nennt man das auch. Mein Stamm ist besser als dein Stamm. Meine Gruppe besser als deine Gruppe. Meine Partei klüger als deine Partei. Verfeindete Menschen, verfeindete Gruppen und verfeindete Länder entstehen daraus. In unserer unversöhnten Welt gilt die einfache Regel: Frieden muss man sich verdienen. Frieden muss einer erst einmal für würdig geachtet werden. Der Feind, ob er Putin heißt oder dein Ex oder deine Ex, die böse Schwiegermutter oder der böse Schwiegervater, Nachbarn oder Kollegen. In einer Welt, in der man nicht auf Jesus hört, haben sie kein Recht auf Frieden, bis sie es sich verdient haben. Und wie können sie sich das Recht auf Frieden verdienen? Durch eine Niederlage. Dadurch, dass sie nicht mehr anders können, als um Frieden zu bitten, Waffenstillstand zu erflehen, weil sie schon verloren haben. Jesu Botschaft von der Versöhnung hat damit nichts zu tun. Jesus zwingt dich nicht in die Niederlage, ganz im Gegenteil. Er hat für uns diese Niederlage schon erlitten und bittet für uns. Er bittet dich um Frieden mit ihm, damit du dich, damit die gesamte Welt sich mit ihm versöhnt. So schafft Jesus, der Schöpfer, Frieden. Gerade weil Jesus sich klein gemacht hat, sollst du ihn groß machen. Weil er als Einziger seine Macht nicht missbraucht. Gerade weil Jesus sich zum Diener gemacht hat, sollst du ihm als Herrn dienen. Weil Jesus der Schöpfer ist, weil er dein Schöpfer ist, weil er Versöhnung schafft, Versöhnung mit Gott. Und das ist etwas Großes, etwas Großartiges. Darum sollst du ihn loben, an sein Kreuz denken und wissen, dass am Kreuz der Schöpfer gestorben ist, damit du Frieden hast, damit die Schöpfung versöhnt wird. Für dich im Umgang mit deinen Gegnern kannst du einmal überlegen, unter welchen Bedingungen du dich mit ihnen versöhnen würdest. Welche Niederlage sie erleiden müssten, damit du bereit für Frieden bist. Und dann bete einmal darüber nach, welche Niederlage Jesus für deine Gegner am Kreuz erlitten hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.